Radikrada, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3. Eine Familienangelegenheit. Am Morgen des darauffolgenden Tages fuhren Ludwig und Herbert gemeinsam zur Frauenklinik. Als sie ankamen, gingen sie zielstrebig in Richtung der Räume des Kinderwunschzentrums. Obwohl es noch relativ früh war, waren schon einige Personen im Wartezimmer. Neben den wartenden jungen Frauen wirkten die beiden älteren Männer eindeutig deplatziert. Herbert ging direkt zum Empfang und zeigte seinen Dienstausweis der Staatsanwaltschaft München. »Guten Morgen, Rubinstein«, grüßte eine freundlich blickende Krankenschwester. »Es mag Sie etwas verwundern, dass ich hier bin, aber es geht um meinen Sohn Philipp Rubinstein.« »Um Philipp?«, fragte die Krankenschwester. »Unseren Philipp? Und Sie sind der Vater?« »Ja, genau. Sie kennen Philipp?« »Aber natürlich«, antwortete sie lächelnd. »Der macht hier seine Doktorarbeit, gemeinsam mit seiner Freundin Tina. Aber heute habe ich noch keinen von den beiden gesehen. Wollten die nicht in den Urlaub fahren?« »Stimmt«, antwortete Herbert. Nur waren beide laut Auskunft des Pförtners am Samstag noch mehrere Stunden hier, wo sie doch eigentlich in ihrem Urlaubsflieger sitzen sollten. »Oh, ist aber hoffentlich nichts passiert«, fragte die Krankenschwester besorgt. »Das wissen wir nicht. Uns würde nur interessieren, was die hier am Samstag gemacht hatten. Angeblich waren sie in Begleitung eines sehr großen und muskulösen jungen Mannes. Sagt Ihnen das etwas?« »So einen habe ich hier noch nie gesehen. Wäre mir auch aufgefallen«, antwortete sie und lächelte schnippisch. »Aber wir können gern Herrn Professor Demling fragen. Er ist der Chef hier.« Die Krankenschwester führte Ludwig und Herbert in die hinteren Räume. Als sie an einem der beiden Behandlungsräume vorbeikamen, hörten sie eine wütende männliche Stimme aus dem Raum dröhnen. »So eine Sauerei! Seit wann wird hier am Freitag nicht mehr aufgeräumt? Das Wartezimmer ist voll und ich muss jetzt warten, bis geputzt ist. Das darf doch wohl nicht wahr sein.« Ludwig und Herbert blickten in den Raum hinein. Sie sahen einen großen, schlanken Mann. Er trug einen weißen Kittel. Beide Hände hatte er in den Kitteltaschen vergraben. Er blickte sichtlich erbost auf eine Krankenschwester, die emsig diverse Instrumente wegräumte. »Entschuldigung, Herr Professor«, sagte schließlich die Krankenschwester vom Empfang. »Hier ist der Vater von Philipp. Er meint, dass Philipp und Tina am Samstag hier waren.« Der Mann im Kittel drehte sich abrupt um. Er hatte wenig Haare auf dem Kopf und trug eine kleine Nickelbrille mit Goldrahmen. »Ja und?«, fragte er ungehalten. »Herr Professor Demling«, begann Herbert. »Es tut mir leid, Sie zu stören. Mein Name ist Herbert Rubinstein von der Münchner Staatsanwaltschaft. Das ist mein Vater.« Der Professor reicht Ihnen mürrisch die Hand. »Kommen Sie mit. Ich muss hier eh noch warten, bevor ich losgehen kann. Um was geht es denn?« Er führte sie beide an dem Behandlungsraum vorbei in den hinteren Bereich der Räumlichkeiten. Eine Tür, die mit Labor beschriftet war, stand offen. »Nun, begann Herbert, es geht um das...« »Was ist denn hier los?« unterbrach ihn Professor Demling und ging zu dem offenstehenden Raum. »Ist hier etwa auch nicht geputzt worden?« Ludwig und Herbert folgten ihm in den Raum. Sie sahen auf einem Tisch ein Mikroskop mit Monitor stehen. Der Bildschirm flackerte grau. »Das gibt's doch nicht«, sagte der Professor. »Sogar das Mikroskop ist noch eingeschaltet. Und was ist denn das für Zeug, das hier rumliegt?« Er schaltete Mikroskop und Monitor aus, dann nahm er von einem Tisch diverse Laborutensilien und schob sich mit dem Fuß einen Mülleimer her, um die Sachen entsprechend entsorgen zu können. »Halt«, rief plötzlich Ludwig. »Darf ich mir das genauer ansehen?« Er ging einen Schritt auf Professor Demling zu, der verwirrt innehielt und ratlos auf Ludwig blickte. »Was meinen Sie?«, fragte er Ludwig. »Na das!« Ludwig deutete auf die drei durchsichtige flache Schälchen, in denen er eine rote Flüssigkeit umherschwappte. »Arbeiten Sie hier öfter mit Zellkulturen?«, fragte jetzt Ludwig. »Hier? Niemals«, antwortete Professor Demling. »Das muss irgendeiner von den Doktoranden mitgebracht haben. Lag das ganze Wochenende rum?« »Was auch immer da drin war, jetzt ist sicher kaputt und kann in den Müll.« Ludwig streckte die Hand aus und entnahm dem Professor eines der kleinen Fläschchen. Er drehte es und hielt es sich vor die Augen. Mit einem schwarzen Stift war die Oberseite der Flasche beschriftet. Ludwig holte aus seiner Jackentasche seine Brille heraus, setzte sich diese auf die Nase und las die Beschriftung. In diesem Moment wurde er blass. Er suchte nach einem Stuhl und setzte sich darauf. »Was ist los?«, fragte Herbert besorgt. »Ich fasse es nicht«, antwortete Ludwig. »Können Sie mir bitte die anderen beiden Zellkulturflaschen auch kurz geben?«, fragte er den Professor, der verwundert auf ihn blickte. »Natürlich, hier bitte«, sagte er und gab Ludwig die beiden anderen Fläschchen. Auch diese waren mit einem schwarzen Folienstift beschriftet gewesen. Ludwig las den gleichen Text wie zuvor. »Zellkultur, Dr. Hochberger.« »Alle drei Kulturflaschen. Ich fasse es nicht«, murmelte Ludwig vor sich hin. Er starrte zunächst auf den Boden und anschließend auf seinen Sohn Herbert. »Lass uns bitte gehen, Herbert. Schnell. Jetzt.« Ludwig stand auf und legte die Fläschchen beiseite. Er begann zu taumeln, als er versuchte, den Raum zu verlassen. Herbert eilte sofort zu ihm hin und stützte ihm unter den Arm. »Alles in Ordnung mit dir?«, fragte er besorgt. Ludwig atmete tief durch. »Geht schon. Muss nur etwas langsam machen.« Mühsam verließen sie beide den Raum und hinterließen einen verwirrten Professor Demling. »Kann ich Ihnen helfen?«, rief er hinterher. Ludwig schüttelte den Kopf. »Vielen Dank, geht schon«, sagte Herbert. Sie gingen langsam durch den Flur in Richtung Ausgang. Als sie an ihrem geparkten Auto ankamen, ließ sich Ludwig stöhnend auf den Beifahrersitz fallen. Herbert nahm den Autoschlüssel und startete den Wagen. »Kannst du mir jetzt bitte sagen, was das gerade war?«, fragte er beim Wegfahren. »Das waren Bernhards Zellen«, antwortete Ludwig. »Wie? Bernhards Zellen?«, fragte Herbert. »Du meinst den Bernhard, deinen verstorbenen Freund?« »Es waren die drei Zellkulturen, die ich Mitte der 50er Jahre angelegt hatte. Seit meinem Streit damals mit Boots hatte ich die Zellkulturen in einem Tiefkühlschrank im Physiologischen Institut der Universität gelagert. Außer mir wussten nur Philipp und zwei Laborangestellte von deren Existenz. Herbert, das ist eine Katastrophe. Wenn Philipp am Samstag die Zellkulturen aus der Tiefkühltruhe entnommen hat, dann sind die Zellen kaputt. Die sind zerstört. Für immer und ewig. Verstehst du, was das für mich bedeutet?« Ludwig blickte verzweifelt zu seinem Sohn. »Ludwig, Vater, stammelte Herbert. »Ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Mehr Sorge als der Verlust von irgendwelchen Zellen macht mir das Verschwinden meines Sohns.« »Du kannst das nicht verstehen, Herbert. Diese Zellen waren die lebendige Hinterlassenschaft etwas Einzigartigen. Das ist jetzt erloschen, auf immer und ewig.« Ludwig blickte starr und immer noch sichtlich schockiert aus dem Fenster. »Auch wenn ich es nicht verstehe«, begann Herbert einer Weile. »Aber vielleicht kannst du mir erklären, warum Philipp diese Zellen in die Frauenklinik gebracht hat und danach verschwunden ist?« »Das kann ich nicht«, antwortete Ludwig trocken. »Nicht im Moment. Aber lass mich jetzt in Frieden, ich muss nachdenken.« »Wie der Herr beliebt«, murmelte Herbert gekränkt. Sie fuhren beide nach Unterhaching. Als nächstes stand an, zunächst Eva von zu Hause und anschließend Gudrun und Simon vom Flughafen abzuholen. Danach wollte sich die gesamte Familie zusammen beratschlagen. Am späten Nachmittag trafen sich Herbert, Miriam, Simon und Gudrun bei Ludwig und Eva. Gudrun berichtete über ihre Recherche zu Göring und Silvio. Herbert fasste die bisherigen Erkenntnisse, einschließlich des Fundes der Zellen von Ludwigs Freund Bernhard, zusammen. »In welchem Zusammenhang könnten denn die Zellkulturen mit der Entführung von Philipp und Tina stehen?«, fragte als erstes Simon. »Ich weiß es nicht«, antwortete Herbert. »Für mich ist es ein Rätsel, aber vielleicht kann Ludwig uns da weiterhelfen.« Alle blickten jetzt auf Ludwig, der schon den gesamten Tag still und in sich gekehrt war. »Die Zellen hatte ich vor mehr als 40 Jahren isoliert und kultiviert«, begann er. »Wir hatten damals geglaubt, dass wir daraus so eine Art Wundermedikament herstellen könnten. Bernhard hatte unglaubliche Selbstheilungskräfte und konnte Dinge überstehen, an denen jeder von uns sofort gestorben wäre. Der Grund, warum ich die Zellkulturen weiter tiefgekühlt im Physiologischen Institut gelagert hatte, war, dass ich sie der Menschheit erhalten wollte. Bernhard war ein besonderer Mensch mit ungewöhnlichen physiologischen Eigenschaften. Philipp hatte ich vor ein paar Jahren darüber informiert. Da er Mediziner werden wollte, dachte ich, dass er sich weiter um die Zellkulturen kümmern sollte, wenn ich gestorben bin. Dass es jetzt so ausgeht, ist schlichtweg eine Katastrophe. Die Zellen und Philipp sind weg. Beide. Ja, glaubst du denn, dass diese Zellkultur deines Freundes wirklich was mit Philipps und Tinas Verschwinden zu tun hat?«, fragte Simon. »Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Irgendjemand muss von der Eigenschaft der Zellen gewusst haben. Die gleiche Person muss auch informiert gewesen sein, dass Philipp eingeweiht war. Ich wünschte so sehr, dass ich und nicht Philipp entführt worden wäre«, antwortete Ludwig. »Haltet mich jetzt nicht für irre«, meinte Gudrun plötzlich. Aber es gibt da so ein paar Hinweise, dass Göring von den Zellen wusste. Vor 2 Jahren fand unter Carlo Görings und Silvio Kroschkes Leitung im Harz ein Treffen einer germanischen Bruderschaft statt. Das Geschehen wurde damals von 2 Mossad-Agenten beobachtet und dokumentiert. Eine obskure Veranstaltung, bei der Göring etwas von Blut Lokis faselte. Ein germanischer Krieger, der wieder zum Leben erweckt werden sollte, um den Feind zu besiegen. Ja, aber gut, und das sind doch die üblichen Verschwörungstheorien. Rechtslastige Esoterik ohne Bezug zur Realität, wandte jetzt Miriam ein. Schon richtig, aber mit solchen Geschichten lässt sich ein Vermögen machen, fuhr Gudrun fort. Mit diesen Zellen, wie sie Ludwig beschrieben hat, wäre man mit dem richtigen Käufer aus dem entsprechenden Kreis ein schnell eingemachter Mann. Da ist viel Geld im Spiel, mit dem man eine Menge Dinge machen kann. Moment mal, meinte Herbert erzürnt. Willst du damit sagen, dass Philipp die Zellen an jemand verkauft hat und sich anschließend mit Tina und dem Geld abgesetzt hat? Alle blickten nun auf Gudrun, die stumm blieb. Sie ist und bleibt eine Schlange, eine miese Verbrecherin, rief Miriam wütend. Sie stand auf und stellte sich vor Gudrun. Das warst du schon immer. Du bist doch schuld, dass dieser Bernhard und noch 2 andere Menschen bei dem Brand auf die Synagoge ums Leben gekommen sind. Du wusstest von den Zellen und Göring war jahrelang dein Komplize. Du hast uns geblendet und uns etwas vorgegaukelt, jahrelang. Du warst es. Wo hast du meinen Sohn versteckt? Du Verbrecherin, du Mörderin. Herbert stand auf und nahm seine Frau in den Arm, die hemmungslos zu weinen begann. Die Blicke der anderen waren weiterhin auf Gudrun gerichtet. Für das, was ich damals verbrochen habe, gibt es keine Entschuldigung, begann Gudrun leise zu sprechen. Ich werde diese Schuld immer mit mir herumtragen. Das Einzige, was mir bleibt, ist immer wieder um Verzeihung zu bitten. Mir jetzt allerdings das Verschwinden von Philipp und Tina in die Schuhe zu schieben, ist nicht fair. Ich habe nicht gesagt, dass Philipp die Zellen verkauft hat. Es kann aber sein, dass jemand anderes die Zellen von Philipp erpresst hat, um sie möglicherweise zu Geld zu machen. Bernhards Zellen sind kaputt, fuhr Ludwig wütend dazwischen. Er versteht dir das nicht. Es gibt keine Zellen mehr. Bernhard ist tot, definitiv, für immer. Ich war noch nicht fertig, begann Gudrun erneut. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich doch sehr bescheuert wäre, mich in den nächsten Flieger nach München zu setzen und hier bei euch zu sitzen, wenn ich auch nur im Ansatz an so einer Sache beteiligt wäre. Ganz egal, was nun mit diesen verdammten Zellen passiert ist. Herbert führte Miriam wieder zu ihrem Platz. Wir sollten die Polizei rufen, meinte Eva. Die sollen anfangen zu ermitteln, nicht wir. So zerfleischen wir uns nur selbst und kommen keinen Schritt weiter. Wahrscheinlich hast du recht, Schwesterchen, meinte Simon. Ich würde aber gerne auch, wenn es momentan schwerfällt, nochmal die Fakten gemeinsam mit euch durchgehen. Dann können wir die Polizei rufen. Damit riskieren, dass ein Spitzel Göring informiert? Ging Herbert frustriert dazwischen. Nun warte doch, Herbert. Lass uns die Fakten erörtern, begann Simon erneut. Also, ich fange mal an. Wir haben offensichtlich eine Entführung, wenngleich es bisher keine Lösegeldforderung oder sonst etwas gibt. Wir haben diese seltsamen Zellen, die nur Philipp in die Frauenklinik gebracht haben konnte, und wir haben einen Zeugen, den Pförtner, der den vermeintlichen Lebensgefährten von Göring und dessen Auto erkannt hat. Stimmt es soweit? Alle einverstanden? Alle nickten zögerlich. Miriam und Gudrun blickten dabei nachdenklich auf den Boden. Gut, soweit sind wir uns ja einig, sprach Simon weiter. Dann schlage ich vor, endlich für Klarheit zu sorgen. Kann ja nicht sein, dass wir uns als Familie gegenseitig beschimpfen und beschuldigen. Und wie soll das jetzt aussehen? Fragte Eva. Na, wir suchen diesen Göring und seinen Lover auf und nehmen die 2 in die Mangel, antwortete Simon. Wie stellst du dir das vor? Fragte Herbert. Hinfahren und fragen? Sowas wie, Entschuldigung, Sie sind doch ein bekannter Nazi und Terrorist. Könnten Sie uns zufällig den Aufenthaltsort von Philipp und Tina mitteilen? Mit Zynismus kommen wir jetzt auch nicht weiter, meinte Gudrun und erntete erneut Miriams verachtende Blicke. So in etwa meine ich das aber wirklich, Herbert, sagte Simon. Nur, dass wir nicht alle hinfahren, sondern ein kleines, aber feines Überfallkommando zusammenstellen. Ich werde das gemeinsam mit Ludwig machen. Ludwig hob die Augenbrauen und blickte überrascht auf seinen Schwager. Na, Ludwig und ich sind 2 alte Deppen, fuhr Simon fort. Wir geben uns als senile Rentner oder Hausmeister aus und sortieren einfach mal die Lage in Görings Wohnung. Unverdächtig als wir beides sind, geht es nicht. Die Polizei können wir immer noch rufen. Als Simon mit seinem Vorschlag fertig war, herrschte zunächst Schweigen in der Runde. Nach einer Weile fing Ludwig leise zu lachen an. Er nickte mit dem Kopf und hörte nicht mehr auf zu kichern. Also, Das, mein lieber Schwager, ist der beste Vorschlag seit einer gefühlten Ewigkeit. Die beste Idee, seit dieser ganze Mist losgetreten wurde. Statt zu rätseln und an Spekulationen hinzugehen, einfach mal nachsehen. Ich bin dabei, Simon. Die Reaktion Ludwigs rief Erstaunen hervor. Das meint ihr jetzt aber nicht ernst, oder? Fragte Gudrun. Doch, aber sowas von, antwortete Ludwig. Dein Mann hat recht. Nur mal so zur Klarstellung, sagte jetzt Herbert. Ein fast 80-Jähriger geht zusammen mit einem bald 70-Jährigen Verbrecher jagen. Verstehe ich das richtig? Absolut, antwortete Simon mit einem breiten Lächeln. Definitiv, meinte Ludwig und grinste. Ihr spinnt, sagte Herbert und schüttelte den Kopf. Wart's einfach ab, Herbert, entgegnete Ludwig. Gestern hast du mir noch Zurückhaltung und Feigheit vorgeworfen. Jetzt liegt's an mir, dir und dem Rest der Familie das Gegenteil zu beweisen.